Zitat: In den Wolken, rief Scala, wird neu gemischt. Aus Zweite Stimme eine Künstlernovelle. So manches, was in seinen Arbeiten handfest erscheint, kann einem urplötzlich entgleiten und dann aber wiederum vermag sich das Vage, das Angedeutete als überaus handfest erweisen. Was oder wer ist denn ein Spaziergangforscher? Und gibt es Spaziergangforscher auch tatsächlich? Dazu ein Zitat. Es fehlte den Menschen an Vorstellungen, was sie überhaupt suchten. Und Scala wusste das und machte Vorschläge. Es waren absurde, ironische Vorschläge, die man entschlossen zur Seite wischen durfte. Jedoch waren sie weniger absurd als die Berufswelt, die er erfahren hatte, oder die Lebenswelt seiner Nachbarn. Der Schriftsteller Rainer Wieczorek hat ihn vielleicht erfunden, den Spaziergangforscher. Oder aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er selbst dieser und spaziert deswegen so wortsicher an der Logik entlang. Und gleichzeitig aber auch niemals den Blick auf das Absurde zu verlieren. Einerseits ist da die Linotype, die Druckmaschine, andererseits der Glaspalast, eine ehemalige Stallanlage. So leicht, wie man sich während des Lesens seiner Novelle Zweite Stimme das Tatsächliche, das Handfeste bildhaft zu machen vermag, so schwer fällt es einem, das Absurde als etwas Nicht-Handfestes anzusehen. Zitat: Wir sollten also das Abseitige betreiben, um das Nützliche zu erhalten. Vielleicht sollten wir das Nützliche ganz aus den Augen verlieren. Es passt nicht zu uns Menschen. Belassen wir es beim Notwendigen. Zitat Ende. Deswegen noch kurz zu dem, was er heute lesen wird. Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten einen Essay über Beckett zu verfassen. Setzten sich hoch motiviert an den Schreibtisch und würden dann aber, wie Beckett übrigens auch, und dies hatte ihm dann grauenhafte Schreibblockaden beschert, bei ihrer Schreibarbeit gestört. Wodurch? Naja. Und wie? Ich kann mich an den Namen des Musikers entweder nicht mehr erinnern oder ich habe diesen verdrängt. Den Namen des Musikers, der neben dem Autor hier auf der Bühne sitzt, den kann ich und werde ich Ihnen sagen. Herbert Schrattenthaler. Seit vielen Jahren schätze ich ihn als Musiker und er begleitete mit mir das Projekt Shaking Bones. Er wird die Passagen im Buch, die als Noten geschrieben sind, durch seine Tuba hindurchlesen. Rainer Wieczorek, Herbert Schrattenthaler.
Dankeschön, Heinz Heisel, und auch Dankeschön mal an alle Sprachsalzleute. Und ich glaube, für alle Autoren sprechen zu können, wenn ich sage, dass wir uns hier sehr, sehr wohlfühlen. Und dass das eine ganz hervorragende Idee ist, so ein Festival zu machen. Mein Applaus von meiner Seite. Ja, die Tuba-Novelle. Eine Novelle spielt ja immer verschiedene Themen sehr verschränkt durch. Ein Thema dieser Tuba-Novelle ist das Stören, das Gestörtwerden, das Umgehen mit Störungen. Das ist sicherlich ein zentrales Thema dieser Tuba-Novelle. Und es ist jetzt szenisch so, wie der Heinz Heisel das gesagt hat, da ist also ein Essayist, der will etwas über Beckett in Ussy schreiben. Ussy ist das Landhaus von Beckett, das nahm er sich nach seinem überraschenden Erfolg von Warten auf Godot. Beckett war ein Schriftsteller unserer Gehaltsklasse, der hat immer so etwa 33 Exemplare, zumeist in Buchhandlungen nach Übersee verkauft. Ja, er war ein erfolgloser, guter Schriftsteller. Und mit dem Erfolg von Warten auf Godot, wo 2,5 Stunden auf jemanden gewartet wird, der da nicht kommt, war auch nicht zu rechnen. Als die 7. Aufführung kurz vor der Absetzung stand, da benahmen sich ein paar Zuschauer sehr schlecht in dem Theater. Eine Journalistin war da und sagte: Theaterskandal. In dem Moment kam dann die Presse. schrieb über Warten auf Godot und es wurde das meistgespielte Stück der Nachkriegsmoderne. Ja, so geht das. Und dieser Essayist will also über Becketts Rückzugsgebiet in Issy schreiben, 50 Kilometer von Paris entfernt, und wird von einem Tubisten gestört, der gerade als die Arbeit am Essay beginnt, im spanischen Haus gegenüber, in der Novelle auch Spanien genannt, zu üben beginnt, eben das, was ein Tubist vormittags zu tun pflegt. In dem Essayisten werden Konflikte wach, er wird gestört und gleichzeitig ist er Kind eines Vaters, der selbst ein unmusikalischer Musiker war. Das gibt es, es gibt Pfarrer, die nicht an Gott glauben, es gibt Musiker, die unmusikalisch sind und der beim Üben niemals gestört werden wollte, verständlicherweise, aber eigentlich auch seinen Sohn als Störung empfand, was ihn tief verletzte. Diese alten Inhalte werden durch die Tuba-Übungen in ihm immer wieder zum Schwingen gebracht. Und jetzt mache ich mal keine weiteren Vorreden, sondern fange ihn an, aus meinem Buch vorzulesen. Die Situation ist also die, drüben ist ein Tubist eingezogen. Pianissimo. Er liest jetzt viel über die Tuba. Die Tuba sei aufgrund ihrer konischen Bohrung ein Horninstrument, kein Trompeteninstrument wie etwa die Posaune. Im 19. Jahrhundert war sie entwickelt worden, um im großen romantischen Orchester ihren Platz zu finden. Im 20. Jahrhundert verliert sie bereits wieder an Bedeutung. Weil aber Paul Hindemith mit Sonaten für fast alle Orchesterinstrumente schrieb, bedachte er auch die Tuba. Und vermutlich gibt es seit diesen Tagen kein Tuba-Studium ohne dieses Werk. So war es wohl nur eine Frage der Zeit, wann diese Sonate auch in seinem Arbeitszimmer so gut zu vernehmen sein würde, wie die Pralltriller, die Marcello-Sonate oder jenes vor zarte Übungen bei den unerfahrenen Essayisten noch jedes Mal zusammenzuckten. Das Verfassen eines Beckett-Essays ohne das Spiel einer Tuba erscheint ihm mittlerweile undenkbar. Es wäre wie die Maison Barbier ohne Eisenbahnlinie, wie Becketts Garten ohne Maulwürfe, Becketts Garage ohne die Erinnerung an Orvilliers. Dazu muss ich sagen, Beckett selbst ist auch gestört worden. Er hatte sich dieses Landhaus gekauft und dann zog vor dieses Landhaus ein Mann namens Orvilliers ein und baute sich dort eine Jagdhütte. Becket war völlig verbittert und aufgebracht, wie man dieses Stück Land, das ihm vorher nicht verkauft wurde, nun an so einen Störenfried verkaufen würde. Und er ging in diesem Dorf niemals mehr Zigaretten oder Rotwein oder was Schriftsteller alles brauchen. Ja, er fuhr dann lieber 6 Kilometer ins Nachbardorf, um das zu holen. Nur mal, was auch wie je verbindet. In den vergangenen Wochen war ihm deutlicher geworden, welche Grundbewegung das Aufnehmen des Unpassenden meinte. Es galt, Legato-Bögen zu ziehen von den Etüden des Tages zur eigenen Kindheit und der Gesellschaft, die ihn so unpassend vorgefunden hatte. Denn eines wurde ihm immer deutlicher, das Unpassende, das war er selbst. Er dachte an seinen Vater, zu dem er so selten vordringen, den er so wenig stören durfte. Ein seelischer Tubist, eine ungehörte Tuba, das war er dabei geworden. Und wenn ihn niemand wahrnahm, lag es vielleicht auch daran, dass er im Laufe der vielen Jahre nahezu unhörbar geworden war. Ein Pianissimo freilich, wie es jetzt von ihm ausging, von seiner ganzen Person, beherrschte nicht jeder. Und sicherlich war eine Tuba für solch stille, fast nur erinnerte Töne nicht das prädestinierte Instrument. Aber kam es bei solchen schwierigen Stellen nicht ganz und gar auf den Spieler an? Er sah hinüber zum spanischen Haus. Dichterliebe. Im Februar 1967 kauft sich Beckett ein kleines Klavier. Er leidet wieder an Schreibhemmungen. Haydn spielt er, Schubert. An grauem Star erkrankt, kann er die Noten nur mühsam entziffern. In einem Brief an seinen irischen Freund Tom McGreevy erinnert er sich an die ersten Jahre in Ussy, als Susanne aus Paris Schallplatten mit in das neu erbaute Landhaus brachte. Schumanns Dichterliebe nach Texten von Heinrich Heine hörten sie oft. Auf Wunsch von Susanne besonders oft die Lieder »Ich grolle nicht«, »Ich habe im Traum geweinet«. Wie Beckett die Maulwürfe vergiftete. Ein weiterer Morgen beginnt, an dem er sein Arbeitswerkzeug zurechtdrückt. Papier, Tinte. Ein Pianissimo ist kein Verschwinden. Und ein Nicht-Wahrgenommen-Werden kein Unsichtbar-Sein. Heute ist er entgegen aller Gewohnheit zu früh aufgestanden. Also, was fangen wir mit dieser gewonnenen Stunde an? Beckett und die Musik? Beckett und die Pianisten, die Romantiker vielleicht. Er versucht es mit einer mutwillig gesetzten Überschrift, wie Beckett die Maulwürfe vergiftete. Aber hier versagt die Überlieferung. Als er die glücklich gewonnene Stunde damit zugebracht hatte, im Knowlson die Maulwurfsepisode wiederzufinden, war der Vorsprung, den er gegenüber den morgendlichen Übungen besaß, aufgebraucht, sodass er sich nach kurzem Aufbäumen wieder im gewohnten Pianissimo einrichtete, von dem aus auch an diesem Tag kein Fortschreiten mehr möglich war. Etwas Hingehauchtes. Es geht jetzt schneller, denkt er. Nicht die Lage, sondern das Tempo hat sich verändert. Das Tempo, in dem das Nicht-Fortschreiten fortschreitet. Etwas kondensierte an diesen Vormittagen. Kondensieren war vielleicht nicht das richtige Wort. Das richtige Wort, die richtige Formulierung gab es in der Musik. Wenn man etwa die extrem kurzen Stücke Anton von Weberns hörte, hier ein kaum vernehmbarer Ton, dort ein leise hingehauchter. So etwas ging auf der Tuba nicht. Vielleicht sollte er kein Beckett-Essay schreiben, sondern einige minimalistische Kompositionen für Tuba Solo. Drei Utopien für Bass-Tuba. Universal-Edition Wien. Er sah schon den Umschlag des Notenheftes vor sich. Utopien, weil es sich um unspielbare Musik handeln würde, zu leise für das schwere Instrument. Die Musik ist da, wo du sie nicht vermutest, ist das, was du nicht erzeugen kannst, würde sie dem Spieler bedeuten. Und in der Konsequenz war das nichts anderes als eine Revolutionierung der Tuba-Literatur, der veröffentlichten Musik überhaupt. Der Utilitarismus hatte auch die Musik seit Jahrhunderten geformt. Und seine Herrschaft war mittlerweile so ausgeprägt, dass man sich ein Leben abseits dieser Überzeugung nicht mehr vorstellen konnte, so wenig wie man sich einst eine Welt ohne Gott vorstellen mochte. Unspielbare Musik komponieren. Er überlegte. Wenn solche Kompositionen Gegenstand der spanischen Bemühungen gegenüber würden, gäbe es durchaus die Möglichkeit, das Beckett-Essay in der verbleibenden Zeit zumindest provisorisch zu skizzieren. Ohnehin war zu fragen, ob der Gedanke, ein ausformuliertes, abgeschlossenes, mehrere 20 Seiten umfassendes Beckett-Traktat verfassen zu wollen, in dieser Radikalität nicht falsch war, ob ein derartiges Format überhaupt noch als zeitgemäß gelten konnte oder ob zum Pianissimo, das in seinem Leben die dominierende Lautstärke geworden war, nicht eher die Skizze, das Flüchtige und bald schon Verwehte passte. Herbst geworden und der Herbst gehörte Hinde mit. Im Zuge seiner Tuba-Forschung vernachlässigte er zunehmend seine Beckett-Studien, soweit es hier noch irgendetwas zu vernachlässigen gab. Hatte er sich noch vor wenigen Wochen als Komponist unspielbarer Tuba-Sequenzen ins innere Gespräch gebracht, so hielt er es seit gestern offenbar für möglich, auch als Interpret solch neuartiger Musik in Frage zu kommen. Und wie zum Beweis dieser Möglichkeit hatte er in einer auf Blasinstrumente spezialisierten Musikalienhandlung ein Tuba-Mundstück erworben, das Beste, das vorrätig war, wie ihm der Verkäufer gleich mehrfach versichert hatte. Es war versilbert, konnte von jedem Juwelier der Stadt bei Bedarf vergoldet werden und passte nach Auffassung des Musikalienhändlers von außen beurteilt gut zu Kieferstellung und Lippenstärke, was aber letztlich der Spieler selbst beurteilen müsse. Er habe Spieler kennengelernt, die ihr ganzes Leben das geeignete Mundstück gesucht und nicht gefunden hätten. Und andere, die bei ihm, hier in diesem Geschäft, das Mundstück fürs Leben gefunden hätten und ihm seitdem in tiefer Dankbarkeit verbunden wären. Es gäbe aber auch Schicksale, wie das des berühmten Albert Mangelsdorf, der eine amerikanische Spezialanfertigung, von der es keine Kopie gab, mitsamt Posaune gestohlen bekommen hatte, das Instrument noch gleichwertig ersetzen konnte, spätere Mundstücke aber durchweg als mangelhaft empfand. Er hielt das neu erworbene Stück gegen die Schreibtischlampe. Giardinelli, New York, war auf der Außenseite in die Versilberung eingeschlagen worden und eine Zeile tiefer 3D. Die 3 stand für den Durchmesser des Mundstücks. Recht groß, aber bei seiner Unterlippe nach Ansicht des Verkäufers sicherlich vonnöten. D stand für die Kesseltiefe Deep. Ein Mundstück für fortgeschritten hatte der Verkäufer mit fragendem Blick zu bedenken gegeben. Fortgeschritten, hatte er genickt. Pianissimo hinzugefügt. Sehr fortgeschritten. Für die Musik, die er zu spielen dachte, brauchte man kein vollständiges Instrument, das sich ja viele tausend Euro verschlang, sondern nur dieses Mundstück, das er sich vielleicht einmal vergolden lassen würde. Er blies ein zartes Pianissimo, ein fast tonloses Rauschen war es, und als ob ihm von drüben jemand antwortete, klang es leise durch das Fenster. Er sah hinüber zum spanischen Haus, hielt in einer mehrtaktigen Pause sein Mundstück an die Lippen und blies, zart, fast lautlos. Als Echo erhielt er eine weitere Hindemith-Passage. Allerdings antwortete die Tuba auch, wenn er nicht in das Mundstück blies. Mundstück in die Füllerschale und versuchte an Susanne und Beckett zu denken, wie sie einträchtig den Schubert-Liedern lauschen. Indem er sich völlig auf die Tuba konzentriert, nähert er sich Beckett. Kann man einen Mund auf die Bühne bringen, nur einen sich bewegenden Mund mit dem Rest der Bühne im Dunkel, hatte Beckett beim Skizzieren seines Stückes nicht ich, die Theaterwissenschaftlerin Ruby Cohn gefragt. Er blickt auf seine Füllerschale und nimmt das Mundstück heraus. Beckett hatte ein Stück nur für den Mund eines Menschen geschrieben. Und er, hielt hier das passende Mundstück in den Fingern. Sollte es, überlegte er am Abend, weder mit seinen Tuba-Kompositionen noch mit dem Beckett-Essay etwas werden, ließe sich anhand dieser Erkenntnisse immerhin noch eine Art Bewegungslehre für Essayisten formulieren. Umweg und Wahrheit würde sie heißen. Er griff nach dem Bleistift. Neben dem noch vage anmutenden Versuch, unspielbare Musik für Tuba oder zumindest Teile einer Tuba zu entwerfen, war er gerade dabei, eine Tradition ungeschriebener Beckett-Essays ins Leben zu rufen. Und dennoch gab es auch im Leben eines radikalen Erneuerers, der er halb war, halb einmal werden würde, eine Kategorie, an der kein Künstler, kein Kulturanalytiker je vorbeikam: das Werk. Am Ende aller Bemühungen, Erfahrungen, Überlegungen hatte ein Werk zu stehen, das überprüfbar war, fragil vielleicht, fragmentiert womöglich, sich entziehen gar, aber vorhanden. Ohne dieses Werk war man Illusionist. Er dachte an seinen Vater und schluckte. Ohne dieses Werk war man impotent. Das hieß: nicht ich, im schöpferischen Sinne nicht vorhanden. Es war eben nicht getan mit der ständigen Auflösung aller geltenden Sinnbezüge, mit der Fragmentierung alles Störenden, bis von einer frühen, vielleicht fundamentalen Störung nur noch Staub, abstrahierte Partikel übrig blieben. Es hatte auch im marginalisiertesten Werkteil eine Störung noch ihren dominanten Wesenszug aufzuweisen, nämlich zu stören und als Störung erkennbar, spürbar zu sein. Er blies etwas Luft in den Schaft des Tuba-Mundstückes. Allen Ernstes, das störte niemand. Fortissimo! Und jetzt ging es schnell. Er wollte schreiben und hörte doch immer nur zu. Viele Vormittage waren vergangen und er hatte immer nur zugehört. Er war die kleine Wendeltreppe hinuntergegangen, die ins Souterrain führte, hatte den Füller aufgeschraubt und zugehört, wie aus einem Notentext allmählich eine Tuba-Sonate geformt wurde, bei der freilich die Klavierstimme fehlte. Einmal hatte er die Idee gehabt und gleich wieder als unfinanzierbar verworfen, sich selbst ein Klavier zu kaufen, um es ungeöffnet in seinem Arbeitszimmer stehen zu lassen. Ein Klavier der Marke Schimmel, wie sich Beckett eines gegönnt hatte. Am Ende eines solchen Vormittags war die Feder zumeist eingetrocknet, eine Gelegenheit war vertan und würde nicht wiederkehren. Und obwohl er sein Essay Beckett in Ussie noch gar nicht auf den Weg gebracht hatte, wuchs, war er ehrlich, in ihm das drängende Gefühl, es bald abschließen zu müssen. Er war soweit. Je mehr die Tuba-Stimme an Form gewann, Gestalt annahm, desto hörbarer wurde das fehlende Klavier. Den Fragen fehlte die Antwort. Auf notwendige musikalische Überleitung schien verzichtet worden zu sein. Eine unverwechselbare, gelegentlich virtuose Existenz stand schroff, unvermittelt und als Einzelstimme vielleicht auch unvermittelbar im Raum. Er ertappte sich von Zeit zu Zeit beim Hineinbrummen in die Pausen der Tuba-Stimme, sicher spürend, dass ihr etwas fehlte. Ein Gefühl, von dem auch Hinde mitgetragen worden sein dürfte, als er 1955 diese Sonate verfasste. Je mehr die Tuba-Stimme an Form gewann, desto deutlicher wurde zweitens, dass auch er hier bald fehlen würde. Und die Tuba-Proben damit vermutlich ihren einzigen fachkundigen Hörer verloren. Sein Stipendium würde in Kürze ablaufen. Für eine prinzipiell mögliche Verlängerung hätte er lügen müssen. Und im Institut legte man ihm womöglich bereits die ersten unerledigten Anfragen auf den Schreibtisch. An jenem Ort, an den er so gar keine Erwartungen zu knüpfen vermochte, wartete man vielleicht schon ungeduldig auf ihn. Das Beckett-Essay, das war seins. Und selbst an den Stellen, an denen es nicht zur Niederschrift gekommen war, an allen Stellen also, was sein Essay geblieben. Und also war es. Der Musikalienhändler staunte nicht schlecht, als dieser merkwürdige Kunde so kurz nach Erwerb des teuren Mundstücks ein derart schwieriges Werk verlangte. Aber bitte sehr, Hindemith-Sonate war vorrätig und was heute noch nicht klappte, konnte etwas verlangsamt mit ein wenig Fleiß immerhin einmal versucht werden. Die folgenden Vormittage bestanden daraus, dass er mit den Fingern die passenden Stellen der Klavierstimme abfuhr, um, ohne die einzelnen Notenwerte innerlich hören zu können, ein Gefühl für die rhythmische Gestaltung, für das In- und Auseinanderstreben der beiden Instrumentalstimmen zu gewinnen. Die linke Hand der Klavierstimme war über weite Strecken der Partitur im Violinschlüssel notiert. Wenn die Tuba im Sechsvierteltakt voranschritt, maß die Klavierstimme zwei halbe. Ein vereinzelter Pausentakt war von Hindemith gar mit 5 bis 6 Achtel ausgemessen. Spielte die Tuba im Fünfvierteltakt, zählte das Klavier 7 Achtel, das alles auf einer Doppelseite. Die Länge der Sonate war präzis definiert worden. 11,5 Minuten hatte sie zu klingen. Keine 11, keine 12. Wie viele Seiten wohl ein Essay umfasst, dessen Vortrag 11,5 Minuten währt? Vielleicht würde es ihm in diesen letzten Tagen doch noch gelingen, wenigstens einige Seiten zu verfassen. Und wenn es nur für 7 Minuten langte. 7 Minuten für Samuel Beckett. Nein, jetzt hatte er den Titel. Ein Tazet für Samuel Beckett. Und auf dem Schutzumschlag wäre sein Tuba-Mundstück zu sehen. Tazet, Schweigen. Mehr nicht. Ein Tazet in 2 Sätzen. Ein langsamer Satz, die Maulwürfe, le taub du si, und ein fast stehender Schlusssatz, der verlassene Schreibtisch. Er schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte. Das war nicht nur ein Essay, das war ein Beckett-Essay. Das bot nicht nur Freiheit, das war Freiheit. Und wenn es nicht viel war, so war es doch etwas. Und was sollte man über Beckett noch schreiben? Gab es noch etwas, worüber die Sekundärliteratur keine Auskunft geben konnte? Aber ein Schweigen, das eine Form, eine Gliederung aufwies. Ein Schweigen, das zwischen Buchdeckel passte, das einen Titel trug und damit zitierfähig war, das war neu. Das passte, weil es verstörte. Und, darüber wollte er aber noch gründlich nachdenken, es enthielt womöglich mehr Wahrheit über Beckett in Ussy, als die inspirierteste Wortkaskade hätte bieten können. Er schwankte, als er die Wendeltreppe hinaufging. Abstraktion und Geschichte. Vielleicht sollte er den weißen Seiten einige Fußnoten hinzufügen, dachte er am folgenden Morgen. Ein Nachwort vielleicht. So viel Zeit gab es noch. So viel Zeit musste noch übrig sein. Ein Nachwort über das Schöpferische und das Störende. Ein Nachwort, das skizzenhaft, vielleicht auch nur schemenhaft, über Beckett in Ussy hinausging. Das also geeignet war, ihm wie anderen den Weg zu weisen für eine umfassendere, grundlegendere Kulturkritik, als er sie unter diesen Bedingungen zu formulieren verstand. Die Arbeit an der Hindemith-Sonate wurde an diesem Morgen nicht fortgesetzt. Stattdessen gab es eine Mixtur aus Binde und Staccato, Triller und Sforzato Übungen und er bemerkte mit Befriedigung, dass er beim Sforzato nicht mehr zusammenzuckte. Bei keinem Sforzato. Nach einer Pause gab es ausgehaltene Töne. Im Institut würde all dies nicht mehr zu hören sein und die Frage war angebracht, ob er überhaupt noch in der Lage sein werde, sich ohne Tuba auf ein institutionelles Tagwerk ausrichten zu können. Denn, das bemerkte er staunend, es häuften sich die Momente, in denen er es geradezu genoss, wenn die Tonkaskaden der Tuba in die ganz tiefe Lage rauschten und die Tuba das tat, wozu sie geschaffen worden war. Vielleicht hatte er am Anfang seiner Beckett-Studie den Fehler gemacht, zu abwehrend auf die Tuba-Übung im Spanischen Haus zu reagieren. Es hätte die Möglichkeit gegeben, in der Störung die Musik auszumachen. In der Mühe, die man sich im Spanischen Haus gab, die eigene Mühe gespiegelt zu sehen. Mit der Tuba zu schreiben, statt gegen sie zu schweigen. Aber hätte er dann dieses Ergebnis erzielt? Ein Nachwort war vielleicht nicht schlecht. Wie eine Kapitelüberschrift dem Schweigen einen oberen Rand, einen Anfang bot, so würde ein Nachwort den unteren Rand, einen Abschluss bieten. 3 Tage hatte er noch. Was würde es geben? Bach, Marcello, Hindemith? Sein Nachwort könnte um jenen Moment kreisen, da Orvier Beckett die Jagdhütte als Garage für den De Gevaux überlässt. Die Jagdhütte ist also endlich entwaffnet. Störungen sind nicht mehr zu erwarten. Ein Teil des Konflikts wird somit gegenstandslos und freilich ganz aus der Welt zu sein. Und hier notiert er schon die Überschrift seines Nachwortes. Abstraktion und Geschichte. Nun spürt er, was er zu schreiben hat. Er wird beginnen mit der Entstehungsgeschichte von Warten auf Godot, wie sie von Valentin Tenkin erforscht und von François Rastier überliefert wurde. Beckett war, nachdem seine Resistanzzelle von einem Vikar verraten worden war, mit Susanne über viele Umwege in die freie Zone, in das Bergdorf Roussillon-d'Apt geflüchtet. Er ist einer unter vielen Flüchtlingen, die von den Bewohnern Roussillons die Juden genannt werden, da viele von ihnen Juden sind. So auch Becketts Freund, der Maler Henry Haydn, mit dem Beckett zeitlebens verbunden bleiben wird, Rastier berichtet. Als wenig später die Wehrmacht mit ihrer Aktion Attila beginnt und die freie Zone besetzt, kommt es immer häufiger zu Razzien. Beckett und Haydn müssen sich mehrfach in den umliegenden Wäldern verstecken. Dort entsteht die Idee zu einem Stück mit dem Titel En attendant. Godot wird erst später kommen. Haydn, der in den Entwürfen zunächst den Namen Levy trägt, wird zum Modell für Estragon. Becketts englischen Verleger John Calder erinnert Wladimir ziemlich offensichtlich an Beckett selber, an dessen Person und Charakter, auch an dessen Überzeugung. Dem clownesken Paar Wladimir und Estragon liegen also massive, höchstpersönliche Bedrohungserfahrungen zugrunde. Die Frage heißt also, warum filtert Beckett aus einer solch spannenden Geschichte um Verrat, Flucht, Bedrohung, Angst und schließliche Befreiung jenes groteske, zuweilen belanglos anmutende Spiel Wladimirs und Estragons heraus? Auf diese Frage wird zu antworten sein, notiert er und sieht zum Spanischen Haus hinüber. Auf diese Frage wird zu antworten sein, liest er am folgenden Morgen. Aber wer sollte sie beantworten? Zukünftige Essayisten? Er? Es konnte wohl kein Zweifel daran bestehen, dass ein Nachwort im Verhältnis zu dem bisher gewonnenen nicht zu voluminös ausfallen dürfte. Alles über 2-3 Seiten hinausgehende sprengte unweigerlich die Form, verlieh dem Nachwort ein Gewicht, das die Schwerpunktfunktion der beiden Hauptkapitel bedrohte. Er musste hier vorsichtig sein, dass nicht der Wunsch zu schreiben, sich in einer substanziellen Weise wenigstens 2 Tage lang gegen die Tuba zu behaupten, alle mühsam austarierten Balancen seines Werkes aus der Schwebe brachte. 2-3 Seiten über Sinn und Wesen der Abstraktion, das war hier möglich und zugleich genug. Er sah zum Spanischen Haus hinüber, dessen Läden so fest verschlossen waren wie jene Türen, die sich zu dem winzigen Stehbalkon hin öffneten, der die maurisch anmutende Fassade zierte. 2-3 Seiten. Dann hätte sein Werk die angemessene Form gefunden und sein Stipendium eine Abrundung erfahren, die es ihm ermöglichte, seinen Förderern erhobenen Hauptes begegnen zu können. Und während er den Titel seines geplanten Nachwortes zur feierlichen Eröffnung seines vorletzten Arbeitstages auf das weiße Blatt schrieb, fiel ihm auf, dass hinter dem Wunsch, diesen Arbeitsraum erhobenen Hauptes verlassen zu können, eine Scham verborgen lag, die er erst jetzt und nur schattenhaft wahrnahm. »Du darfst nicht schweigen«, sagte diese Scham. »Du musst etwas sagen und dabei genau sein. Du darfst nicht gehen, ohne es gesagt zu haben. Das Schattenhafte, die Abstraktion gestattet dir, nicht aber das Schweigen.« Indem er sich nun ganz auf den Zusammenhang von Scham und Abstraktion konzentrierte, verlor er wie Wladimir und Estragon bald jegliches Zeitgefühl. Nicht einmal die wohlbekannte Struktur einer Tuba-Probe vermochte ihm die Uhrzeit zu entbieten. Längst waren alle Einblasübungen verklungen, als er zögernd begann. Musik ist zweifellos die abstrakteste aller Künste und niemand vermag aus Bachs Goldberg-Variationen die Trauer über den Tod seines Sohnes Bernhard herauszuhören. Bachs tiefe Irritation über den Tod selbst, über das Unrettbare der menschlichen Existenz ist deutlich wahrnehmbar. Wenn Samuel Beckett also... Weiter jetzt hätte er sich zurufen sollen, aber er rief nicht. Er dachte an den toten Sohn, von dem er am gestrigen Abend bei Anna Enquist gelesen hatte. Man kannte Friedemann, Karl Philipp Emanuel Bach und einige andere, aber Bernhard Bach? Ein abstrahierter Sohn war es, der da in den Goldberg-Variationen erklang, schrieb er schließlich in sein Notizbuch. Und weiter kam er nicht. Zu dominant wurde das Übungsprogramm, die Tuba-Grammatik, die im spanischen Haus heute auf dem Programm stand. Einige Zeilen waren ihm immerhin gelungen. Einige Zeilen, auf die er an seinem letzten Arbeitstag würde aufbauen können. Das Konzept war schließlich so gut wie fertig. Ein Bogen galt es zu schlagen von Roussillon der Abt zur Schlüsselübergabe durch Orvier. Dann hatte er es spät, aber doch nicht zu spät, doch zu etwas Druckbarem gebracht und alle Auslassungen, die der Text barg, die er Vormittag für Vormittag gesammelt hatte, würden die Einzigartigkeit dieser Studie ausmachen. Noch einmal nahm er das Tuba-Mundstück in die Hand, legte es aber bald entschlossen beiseite und ging nach oben. Der letzte Tag seines Stipendiums war angebrochen. Sorgfältig rasiert ließ er sich in seinen Arbeitssessel fallen. Zweierlei hatte er sich vorgenommen: das Essay an diesem Vormittag abzuschließen und möglichst viel von der Arbeitsatmosphäre in sich aufzunehmen, in der es verfasst worden war. Denn, so wie viele Leser wissen, an welchem Ort sie ein besonderes Werk gelesen haben, bleibt das Werk eines Essayisten immer mit dem Raum verbunden, in dem es entstanden ist. Er las den Text, den er am Vortag verfasst hatte. Wenn Samuel Beckett also... Der Satz hörte unvermittelt auf, er schrieb weiter. Wenn Samuel Beckett also, nach der Erfahrung der deutschen Barbarei, nach seinen irischen und englischen Erfahrungen, im Besitz solcher Werke wie Wagner auf Godot sich in Ussy niederlässt, hegt er uneingestandenerweise den Wunsch, drüben hatten die Tuba-Proben begonnen, uneingestandenerweise den Wunsch, er hielt inne. Es war so leicht, einem anderen Menschen die eigenen Wünsche unterzuschieben, ihn zu missbrauchen als Spielfigur in Szenarien, die ganz und gar für einen selbst geschaffen. Und während er noch überlegte, welch uneingestandene Wünsche die eigenen und welche wohl jene Beckets waren, hatte man drüben schon die Einblasübungen absolviert und ging zum morgendlichen Spiel über. Leise summte er mit. Das hatte sein Vater schon gespielt, bevor ihm das Landolfi-Cello gehörte. Alle Cellisten spielten es. Schnellen Sätze der Cellosuiten waren für seinen Vater stets eine Überforderung auf allen Ebenen gewesen. Aber ein solch langsames Stück, wie es eine Bachsche Sarabande darstellte, das klang hin und wieder. Das menschliche Ohr hatte die Gabe, unsauber intonierte Intervalle zurechtzuhören. Die Erinnerung hatte das zweifelhafte Geschick, zurückliegende Ereignisse zu idealisieren, sodass sich an seinem letzten Arbeitstag unter die Tuba-Stimme und sein wortloses Summen ohne zu stören die Cello-Stimme seines toten Vaters nickte. Du, Trio, für Tuba, Cello und Essayisten. Das Nachwort, ermahnte er sich, das Nachwort über Abstraktion und Geschichte, über das Störende und das Schöpferische. Er war stehen geblieben bei den uneingestandenen Wünschen, bei denen er sich eine Reihe von Tonfolgen lang nicht sicher gewesen war, ob es seine oder jene Becketts waren, die beim Blick auf die Felder von Moe zu neuem Leben erwachten. Zu neuem Leben erwachen, dachte er, wenn er die Sarabande aus der fünften Cello-Suite vorwärts schritt und das Cello-Geräusch beschämt hinter die sauber intonierende Tuba zurücktrat, um sie schließlich ganz allein zu lassen. Zu neuem Leben erwachen, dachte er, während auch dieser Vormittag verging, ohne freilich schon ganz vergangen zu sein. Er sah sich in seinem Arbeitszimmer um und atmete tief ein. An eigenem fehlt es hier nicht. Die Bücher, die Stifte, das Papier. Die ganze Arbeitsatmosphäre unterschied sich völlig von jener, die in der Kajüte unter der Kirchenkuppel oder schlimmer noch in dem miefigen Räumchen herrschte, das den Cellostunden des Vaters diente. Hier aber ließ ich atmen, dachte er, und öffnete, als wolle er diesen Gedanken unterstreichen, das Fenster, sodass ihm nicht entging, wie im spanischen Haus ein Mann auf jenen kleinen Balkon heraustrat und mit großem weißem Tuch sein silbernes Mundstück abzutrocknen, das er prüfend in die Sonne hielt, bevor er, als wäre ihm eine Veränderung aufgefallen, forschend zu ihm hinübersah. Ja, damit bedanke ich mich bei Ihnen.